Ja, ich grüße euch alle herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der der Grund unserer Freude ist. Und wir sehen heute, wie zentral Musik und Lieder sind für die Kinder Gottes. Nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament und auch für uns heute. Wir haben bereits Lieder gesungen, wir haben von einem Lied gelesen und wir werden uns heute um ein Lied drehen und uns um ein Lied bemühen, dass wir es verstehen und dass wir sehen, wie wichtig es ist, dass diese Lieder verstanden werden, wenn wir sie singen. Wir müssen immer darüber nachdenken, dass wir niemals leichtfertig singen. Wir singen Lieder und denken, ja, das ist ja nur ein Lied. Aber wir singen nicht für uns selbst, wir singen nicht zur Unterhaltung anderer, die neben uns sitzen, sondern wir singen unserem Herrn zur Ehre. Das Singen von Liedern ist ein Ausdruck unseres Lobes, unseres Preises, unseres gefüllten Herzens mit der Freude darüber, dass wir gerettete Kinder Gottes sind und dass er unser Lebensinhalt ist. Ja, und heute wollen wir uns einem ganz besonderen Lied zuwenden aus dem Psalm, und zwar Psalm 67. Psalm 67, ein recht kurzer Psalm, 8 Verse, und doch ist er sehr, sehr tiefgehend. Ein Psalm, der auch in den Synagogen der Juden manchmal auf der Vorderseite des Lesepults angebracht wurde, besonders auch auf einer Menora, auf der siebenarmigen Menora. Dort sind die 7 Verse, ein Vers passt nicht drauf, nämlich der erste, der steht da drüber, das ist die Einleitung. Die Verse 2 bis 8 sind jeweils verteilt auf die Arme dieses siebenarmigen Leuchters. Und offenbar haben die Juden damals begriffen, dass sie das Licht sein sollen, und das passt sehr gut zu diesem Psalm. Sie sind das Licht der Nation und das passt tatsächlich sehr gut zu diesem Psalm. Dieser Psalm wird auch ein Missionarspsalm genannt, weil es darum geht, ein Licht zu sein für die Juden unter den Nationen und in der Anwendung natürlich auch für uns. Lasst uns diesen Psalm zusammen lesen und ich bitte euch, dass ihr einfach dazu aufsteht. Psalm 67. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Psalmlied. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Selah. Damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Es sollen dir danken die Völker, o Gott, alle Völker sollen dir danken. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Selah. Es sollen dir danken, die Völker, o Gott. Alle Völker sollen dir danken. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott. Und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns zusammen beten. Jahwe, du dreieiner Gott, du Heiliger Israels und Gott der Nation, du bist der einzige, der alleinige Gott. Es gibt keine Götter neben dir. Du bist der Schöpfer und Erhalter, derjenige, der alles regiert. Du bist der Herrscher und König, der auf dem Thron sitzt und diesen Thron auch nicht verlassen wird. Du regierst in Gerechtigkeit. Du bist der Grund dafür, dass wir Freude haben können. Denn als verlorene Menschen, die wir in Sünde geboren sind, haben in dir eine Erlösung gefunden. Herr Jesus Christus, du bist unser Heil. Du hast den Thron des Vaters verlassen, hast dich gedemütigt und wurdest Mensch. Du wurdest Mensch wie wir und du lebtest ein Leben wie wir, doch ohne Sünde. Und so warst du ein Heiliger, der ohne Sünde auch für unsere Sünde bezahlen konnte. Denn dein Vater erwartet Vollkommenheit und muss Sünde strafen. Und so bist du zu unserer Gerechtigkeit geworden, denn du bist an unserer Stelle gestraft worden. Wir danken dir von Herzen dafür. Danke, dass in dir das Heil zu finden ist. Das Heil für alle Völker, für dein eigenes Volk, sowie alle Nationen auf dieser Erde. Herr, danke, dass dieses Evangelium verkündigt werden darf, heute von uns, denn du hast uns den Auftrag dazu gegeben. Und vormals auch durch den Überrest der treuen Israeliten, die dich angenommen haben, die dir vertraut haben, die dich gefürchtet haben. Herr, sie haben dein Wort verkündet. Sie haben dich als den Retter verkündet, als den, der kommen soll. Herr, schon sie wussten davon, dass du kommen würdest als ein Knecht in Knechtsgestalt, dass du dich erniedrigen würdest und dass du die Strafe auf dich nehmen würdest, damit wir Frieden haben würden. Hab Dank dafür. Danke, dass wir auch anhand dieses Liedes erkennen dürfen, wie groß du bist und dass wir alle dazu bestimmt sind, dich anzubeten. Herr, dazu hast du die Menschen gesegnet. Du hast die Menschen gesegnet, damit sie dich anbeten. Du verleihst Segen, du verleihst deine Gnade, du richtest dein Angesicht auf solche, die du vor Grundlegung der Welt ersehen hast, dass sie deine Herrlichkeit widerspiegeln, dass sie dein herrliches Evangelium verkünden und dass sie dich anbeten, dass sie dich preisen und loben und dir danken, das nicht nur durch Worte, sondern jeden Tag widmen wir uns dir und staunen über deine Größe und befolgen deinen Weg, den Weg, den du vorgezeichnet hast für uns, dass wir darin gehen sollen. Herr, lehre uns in deiner Erkenntnis, unterweise uns in deinem Wort, dass wir verstehen, was der rechte Weg ist, auf dem wir wandeln sollen. So bete ich jetzt auch, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, uns ermutigst, ermahnst und uns neu motivierst, uneigennützig auch um deinen Segen zu bitten, zu deiner Verherrlichung und dir zur Anbetung. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, ein wunderbarer Psalm. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr merkt man, wie tief dieser Psalm in die Theologie, in die Lehre Gottes eingreift, besonders in die Missiologie und wir die ganze, gesamte Heilsgeschichte Gottes verstehen müssen. Nun, dieser Psalmist widmet diesen Psalm dem Vorsänger in diesem großen Chor. Und ich weiß nicht, ob ich es mir richtig vorstellen kann. Nicht zu jeder Zeit hat dieser Chor wirklich mit ganzem Herzen gesungen. Denn in der Geschichte des Volkes Israels gab es immer wieder solche, die abfielen vom Glauben und dies nur heuchlerisch lebten. So wie auch heute in der Gemeinde oder im Christentum auch allgemein wir nie davon ausgehen können, dass jeder, der sich Christ nennt, auch ein Christ ist. So waren auch nicht die Juden, die sich zu Jahwe bekannten, auch Gottesfürchtige oder solche, die gerettet waren. Über den Autoren ist wenig bekannt. Aber eins wissen wir, er muss den Herrn Jesus Christus schon gekannt haben. Und zwar von dem, was er aus dem Alten Testament gelernt hat. Er musste schon von dem Heil gewusst haben. Denn der Herr wird schon auf den ersten Seiten der Schrift offenbart. Er widmet dieses Lied, dieses Gebetslied, muss man sagen, denn der Inhalt zeigt deutlich auf, dass es ein Wunsch, ein Gebet dieses Psalmisten ist, diesem Vorsänger, damit alle dieses Lied singen würden und alle diesen Wunsch haben würden, die dieser Psalmist auch aufzeigt. Und er bestimmt dieses Lied unter der Leitung des Heiligen Geistes als ein Lied, das in seinem Gesang mit Saitenspiel begleitet werden sollte. Das kennen wir auch, oder? Das haben wir gerade erlebt. Mit Saitenspiel. Nun, damals gab es keine Gitarren, aber da gab es verschiedene Saiteninstrumente, die Harfe oder eine Laute. Es gab verschiedene Instrumente, die besaitet waren. Und so handelt es sich in diesem Psalm also um ein Lied. Und diese Lieder sind natürlich auch zur Ehre Gottes geschrieben und gesungen worden. Wir haben ein Lied für die jüdische Gemeinde. Das ist der historische Kontext. Wir haben nicht einen christlichen Schreiber aus unserer Zeit, sondern wir haben jemand aus der Zeit des Alten Bundes, des Alten Testaments. Er ist bestimmt für die Versammlung und für den begleiteten Gesang. Und der Schreiber beginnt dieses Lied mit einer essentiellen Bitte in Vers 2. Übrigens betitle ich diesen Psalm mit dem folgenden Satz: Wie erwiesener Segen zu weltweiter Anbetung Gottes führt. Wie erwiesener Segen, also solchen Segen, den man erhalten hat, zu weltweiter Anbetung Gottes führt. Bevor ich vielleicht auf die Bitte des Psalmisten selbst eingehe, möchte ich euch einfach mal fragen, wie sehen eure Bitten um Segen aus? Nun, wir alle kennen die Bitten kleinerer Kinder und vielleicht auch die Bitten unreifer Christen. Und wir kennen auch unsere eigenen Gebete manchmal, denn wir begehren den Segen Gottes. Herr, segne mich. Oh, Herr, segne mich, dass ich diesen Beruf ausüben kann, dass ich genau den Beruf bekomme, den ich haben möchte. Oh Herr, gib mir heute Spaß. Schenk mir, dass ich Vergnügen habe, wenn ich rausgehe. Und Herr, lass es heute doch nicht regnen. Ich mache einen Ausflug. Herr, ich suche eine Frau. Gib mir die Beste, die es gibt. Natürlich auch die Schönste. Herr, gib mir das, was ich will, damit ich mich freuen kann an dir. Denn wir sollen ja Freude haben an dir. Nun, ganz so einfach ist es nicht, aber ganz so egoistisch sind wir. Herr, ich möchte gesegnet werden, ich möchte etwas haben. Und du bist der Segensgeber, also frage ich dich, gib es mir. Und es ist tatsächlich auffällig. Ja, ich erinnere mich an ein paar kleine Jungs, die immer wieder beteten, Herr, hilf, dass wir heute Spaß haben, dass es heute richtig Spaß macht, dass wir hier sind in der Gemeinde. Und ja, ich habe gedacht, okay, das verstehen sie davon, von dem Segen Gottes. Nun, es geht nicht um Spaß, es geht auch nicht um uns. Und das zeigt der Psalmist hier sehr deutlich auf. Es geht nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um Gott. Und der Psalmist bittet in Vers 2, bitte schaut in eure Bibeln, Gott sei uns gnädig und segne uns. Oh, er bittet auch für sich. Nein, er bittet stellvertretend, denn er überträgt dieses Lied ja an den Vorsänger und dann wird es gemeinsam gesungen. Also passt dieses uns ja ganz gut. Und er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Und dann kommt ein kleines Zeichen dort, Selah. Und oftmals lesen wir da einfach drüber, das steht sowieso in Klammern, hat bestimmt keine Bedeutung. Doch, wir gehen davon aus, dass dieses Wort eine Bedeutung hat und die meisten Ausleger sind sich darin einig, dass es eine musikalische Pause einleitet. Ein Zwischenspiel. Maria kennt das auch und die Musiker kennen das. Die spielen dann dazwischen noch mal ein paar Zeilen und einige fangen schon mittendrin an zu singen und die haben das Selah vielleicht nicht gelesen. Hier ist eine Pause. Und diese Pause ist nicht nur für die Musiker. Wir denken, dass die Pause einfach dazu da ist, dass wir darüber nachdenken. Hier ist der Zeitpunkt gekommen, darüber nachzudenken und nachzusinnen. Was bittet dieser Psalmist eigentlich? Was ist sein Anliegen? Gott sei uns gnädig. Oh, was für eine wunderbare Bitte. Was für eine wunderbare Bitte. Denn ohne die Gnade Gottes, so erkennt der Psalmist, haben wir in dieser Welt nichts. Ohne die Gnade Gottes können wir nichts erreichen. Aber er koppelt diese Bitte an den Segen. Er sagt, sei uns gnädig und segne uns. Nun, deshalb habe ich es auch genannt, die Gnade des Segens. Wir brauchen immer Gnade, um Segen zu erfahren. Jeder Mensch erfährt Gottes Segen auf die eine oder andere Art und Weise. Sogar der Ungläubige erfährt die Segnung Gottes. Er weiß es nur nicht. Er atmet die Luft ein, die Gott geschaffen hat. Er isst von dem, was der Ertrag der Erde hervorbringt, und er dankt Gott nicht. Aber das ist Gottes Gnade. Gott lässt es regnen über Heiden und Gläubigen, über den Nichtchristen wie über den, der ihn verachtet. Er lässt die Sonne aufgehen über den Gerechten und den Ungerechten. Gott ist gnädig. Aber das ist die allgemeine Gnade Gottes. Das ist die allgemeine Gnade Gottes. Hier bittet der Psalmist um Gnade in einer ganz bestimmten Art und Weise. Bitte sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Nun, wer ist das? Der Herr ist Gott, natürlich. Und der Schreiber weiß offenbar, dass nur da, wo Gottes Gnade ist, es wahren Segen gibt. Anders ausgedrückt, da, wo das Angesicht Gottes sich auf das Volk erhebt, gibt es göttlichen Segen und deshalb bittet er um Gnade. Das ist nicht etwas, was wir als Menschen einfordern können. Gib mir bitte das, ich habe einen Anspruch auf diese Dinge. Wir haben keinerlei Anspruch auf irgendetwas in unserem Leben und deshalb das, was wir von Gott empfangen, geschieht aufgrund seiner unverdienten Gunst, seiner Gnade. Wenn er uns segnet, dann ist es aufgrund seiner Gnade. Nun, hier wird es nochmals ausgedrückt auf eine andere Art und Weise, nämlich er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Und der Schreiber möchte, dass die Versammlung der Gläubigen wirklich gesegnet wird. Er sagt nicht, oh, nur gib mir diesen Segen. Ich möchte der große Verkündiger sein. Ich möchte der große Musiker sein. Lass mich doch zum Vorsänger werden. Ich kann das viel besser als ihr. Ich habe das übrigens auch komponiert. Lass mich doch singen. Nein, er sagt, er denkt für das Volk. Er denkt für diesen gläubigen Überrest oder für das Volk, das dem Herrn vertraut. Und übergibt diesen Text unter der Leitung des Geistes, der ihn geführt hat, diese Dinge aufzuschreiben. Nun, der Beginn in diesem Psalm erinnert sehr stark an den aaronitischen Segen aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6. Erinnert euch, wir haben das mal vor längerer Zeit zusammengelesen, hier in der Schriftlesung sogar, aber der aaronitische Segen ist sehr bekannt. Da geht es darum, dass Jahwe Gott dem Aaron und seinen Söhnen befiehlt, wie sie das Volk Israel segnen sollen. Und da heißt es in den Versen 24 im 4. Buch Mose, Kapitel 6, ab Vers 24, Jahwe segne dich und behüte dich. Jahwe lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen, sagt Jahwe, auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Und das ist der Segen, also mit dem Aaron und seine Söhne die Kinder Israels segnen sollten. In unserem Text ist nun auffällig, statt den Namen Jahwe zu verwenden, sagt er einfach nur Gott und meint natürlich den einen und einzigen Gott, dessen Name für Israel Jahwe ist, weil er der bündnishaltende Gott ist. Aber weil dieser Psalm auch sich an die Nationen wendet, und über die Nation weitergeht, an die Nation, verwendet er den Begriff Gott. Er sagt einfach nur Gott. Statt den Segen auszusprechen, erbittet der Psalmist den Segen von Gott. Nicht er segnet, sondern er bittet den Segen von Gott. Er bittet für sie stellvertretend, aber das ist auch so passend, denn das Lied würden sie ja zusammen singen. Seht ihr? Wenn ihr diesen Text nehmt und wir singen ihn zusammen, dann bittest du. Und du bittest nicht nur für dich selbst, du bittest kollektiv für das ganze Volk. Und wenn wir singen, wir, dann singen wir auch für die ganze Gemeinde, für alle Kinder Gottes. Sie, die Israeliten, waren die Gesegneten Gottes. Und dennoch erbaten sie den Segen Gottes. Sie erbeten ihn nicht nur irgendwie. Voraussetzung für diesen Segen ist, wie ich schon gesagt, die Gnade, die Gunst Gottes. Und die Gunst Gottes würde sich zeigen, wenn Gott sich ihnen zuwenden würde, wenn er sein Angesicht über den Israeliten leuchten lassen würde. Und wie muss man sich das vorstellen? Wird da auf einmal ein ganz helles Licht aufgehen? Was ist, ja, das kann auch sein, wenn wir zum Beispiel Mose ansehen, als er auf den Berg, auf den Horeb ging und er wieder vom Berg kam, dann strahlte er. Ja, dann war der radioaktiv sozusagen, weil er strahlte von der Herrlichkeit, die er bei Gott gesehen hatte. Und die ging sogar auf den Knecht Mose über. Aber dieser Ausdruck spricht von der Zuwendung Gottes. Wenn das Angesicht zum Beispiel eines Herrschers freundlich war und ein Herrscher, ein freundliches Angesicht gegenüber einem Untergebenen hatte, dann war er gut gesonnen. Und dann konnte man auch eine Anfrage stellen. Da heißt es in Sprüche 16, Vers 15, wenn das Angesicht des Königs leuchtet, so schreibt das Salomo in den Sprüchen, bedeutet es Leben. Und seine Gunst ist wie eine Wolke des Spätregens. Seht ihr, das Leuchten ist die Hinwendung Gottes seinen Ergebenen gegenüber. Aber wir stellen auch fest, dass Gott sich abwenden kann. Und das tat er auch. Er tat es, weil sich das Volk Israel an ihm versündigte, weil es eigene Wege ging. In Hesekiel 7, 22 heißt es, ich will mein Angesicht von ihnen abwenden. Und in Jesaja 59, in den Versen 1 und 2, lesen wir, siehe, die Hand Jahwes ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Hier in diesem demütigen und ehrfürchtigen Gebet bittet der Psalmist, er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Und das ist eigentlich nur Synonym zu dem, Herr, sei uns gnädig und segne uns. Jemand, der die Aufmerksamkeit Gottes hat, der von Gott beobachtet ist, der auf Gottes Karte ist, der ist ein Gesegneter. Und so brachte Gott aufgrund der Sünde des Volkes Israels Unheil, das er über Israel ankündigt hatte. Und der Prophet Daniel schreibt in Daniel Kapitel 9 und Vers 13, und ihr erinnert euch, wir haben diese Kapitel gerade gelesen in der Schriftlesung, da heißt es, genauso wie im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all das, dieses Unheil über uns gekommen, sagt Daniel stellvertretend für das Volk Israel. Sie haben das Gesetz gebrochen und Unheil ist über sie gekommen. Wir aber suchten das Angesicht Jahwes nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Seht ihr, Gott hatte sich abgewandt. Und die Israeliten versuchten nicht einmal, das Angesicht Gottes zu besänftigen. Nun, ich gehe davon aus, und wir wissen nicht genau, in welcher Zeit dieser Psalm geschrieben wurde. Das ist uns verborgen, das steht hier nicht. Ein Anlass könnte sein, eine erfolgreiche Ernte, wie Vers 7 vielleicht andeutet, wo es dort heißt, das Land gibt sein Gewächs. Vielleicht ist dieser Psalm aufgrund dieser erfolgreichen Ernte geschrieben worden, was wieder darauf hinweist, dass sie Gesegnete waren. Denn die Ernte wies darauf hin, sie waren ein gehorsames Volk. Der Gehorsam sollte ihnen Segen bringen, der Ungehorsam Fluch. Der Schreiber sucht aufrichtig also die Gunst Gottes. Er weiß, dass jeder von ihnen auf die Gnade Gottes angewiesen war. Segen, den sie erbaten, den gab es nicht ohne die Gnade Gottes. So einen Segen gibt es nicht. Den gibt es nur in unseren unreifen Gebeten, die wir auch leider manchmal selber sprechen, wenn wir nur denken darum, etwas bekommen zu wollen, was wir begehren, was wir jetzt haben wollen. Herr, schenk mir doch das, gib mir dies, gib mir jenes, gib mir das. Segne mich so, segne mich in der Weise, wie ich es will. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass auch wir das realisieren, dass wir die Gnade Gottes brauchen. Nun, ihr erinnert euch, dass Gott den Menschen geschaffen hatte und er segnete sie. Er segnete sogar die Meerestiere und die Vögel, dass sie sich vermehren sollten. Die Menschen sollten sich vermehren und er segnete sie. Und durch den Sündenfall wurde dieser Segen gehemmt. Aber die ganze Bibel zeigt uns, dass aus dem Fluch des Sündenfalles etwas wird, wenn wir dem Gott der Bibel folgen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Wenn wir seine Gnade erfahren und seinen Segen. Nun lasst uns einmal zurückgehen zu dem, was Gott verspricht in dem ersten Buch Mose, Kapitel 12. Ein zentraler Vers, wenn es darum geht, Segen zu erfahren. Der Vers ist für uns wichtig, nicht nur für die Israeliten damals, sondern für jeden Einzelnen von uns heute. Dort sehen wir in gewisser Weise den Grund dafür, warum wir Gesegnete sein können. Und zwar kennt ihr diese Verse, wir sprechen sehr oft über diesen abrahamitischen Bund. Da heißt es in Vers 1, 1. Mose 12, Vers 1, Jahwe aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Vers 3, sehr wichtig. Ich will segnen, die dich segnen und oder aber verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und das ist wunderbar. In Abraham kommt diese Verheißung, dass in ihm, das heißt in seinem Samen, sollen gesegnet werden alle Geschlechter dieser Erde. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium. Hier wird das Evangelium verkündigt. Nun, wir wissen, aus Abraham wird ein Nachkomme hervorgehen, Isaak, und er wird gesegnet. Und mit ihm wird dieser Bund bestätigt und aus ihm geht ein weiterer, nicht nur einer, sondern mehrere, zwei Söhne hervor, Jakob und Esau. Und Jakob wird zu Israel. Nun, Gott segnet Isaak, er segnet Jakob und er nennt ihn Israel. Und sein Segen geht durch diese Nation. Und aus dieser Nation soll ein Erretter kommen. Und dieser Erretter ist der Same, der aus Abraham kommt. Nun, aus der Nachkommenschaft Abrahams kommt unser Herr Jesus Christus. Und nur durch Jesus Christus können alle Nationen gesegnet werden. Schlagt einmal bitte euren Galaterbrief auf, in Galater Kapitel 3 spricht Paulus davon sehr deutlich, ab Vers 8 oder im Vers 8. Vers 6 vielmehr. Gleich wie habt ihr Galater 3 ab Vers 6. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurden, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Nun, ihr Lieben, Abrahams Kinder, weil wir auch Glauben haben an den Erretter. Vers 8, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Doppelpunkt. Und jetzt kommt es, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Nun, Abraham war 99 Jahre alt und auf einmal heißt es, du sollst Nachkommen haben. Und der Herr zeigt ihm sogar den Sternenhimmel und sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und noch mehr als das, wenn ihr 1. Mose Kapitel 17 aufschlagt, dort wird sein Name verändert. Und das ist sehr bezeichnend. Warum heißt er nicht mehr Abram wie zuvor? Sein Name wird verändert in 1. Mose 17 und Vers 5. Sagt Gott zu ihm, ich lese ab Vers 3, Abram fiel auf sein Angesicht und redete weiter mit ihm, nämlich mit dem Herrn selbst, mit Jahwe selbst. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, sagt er, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und die Frage, die sich gleich erhebt, ist, sollte vielleicht Abraham tatsächlich ein Polygamist werden? Sollte er noch mehrere Frauen heiraten, damit Völker aus ihm hervorgehen? Nein, die Völker, die aus ihm hervorgehen, sind Völker, die des Glaubens sind. Wir sind Abrahams Kinder, weil wir Glauben haben. Wir gehören zu Abrahams Kindern hier, heute und jetzt, die wir Glauben haben an den Herrn Jesus Christus und werden durch den Glauben gerechtfertigt, nicht aus dem Gesetz und nicht aus Gesetzeswerken. Desgleichen auch mit Sarah in Vers 15, wenn ihr noch in 1. Mose 17 seid. Gott sprach weiter zu Abraham, dort in Vers 15, du sollst deine Frau Sarai, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Nicht meine Prinzessin, Sarah heißt Prinzessin, nicht meine Prinzessin, sondern ihre, das soll ihr Name sein. Denn, Vers 16, ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Und ihr kennt die Geschichte. Abraham wurde ja auch ein bisschen ungeduldig und er konnte nicht so lange warten. Aber das kam, der Ismael, es war ein Sohn nach dem Fleisch, nicht der Verheißung. Nun, der Gedanke ist der, Gott will segnen. Und das ist aus Grund seiner Gnade, dass er segnet. Und er begnadigt hier einen Mann und er verspricht diesem Mann, ich werde dich segnen, ich werde dich zu einem Volk machen. Und dieses Volk ist das Volk Israel und seine Nachkommen. Und ich werde dieses Volk segnen und ich werde den Nachkommen segnen, deine Nachkommen segnen, beziehungsweise alle, die Glauben haben werden an diesen Samen. Und dieser Same ist der Same der Frau, den wir auch schon kennen aus dem 3. Kapitel des 1. Buch Mose. Der Same der Frau, der kommen soll, der der Schlange den Kopf zertreten soll. Eben der Herr, unser Gott, ist ein Gott, der segnet. Und hier machen wir einen Strich unter das Selah, unter die Pause. Das war der Eingang dazu. Es ging um die Gnade des Segens. Gott sei uns gnädig. Hier wird nicht etwas Unnormales erfragt, auch nicht segne uns, denn Gott hatte diesen Segen bereits versprochen. Seht ihr, wir beten für die Dinge, die Gott schon verheißen hat. Wir erfinden nicht neue Dinge, sondern wir tun das, was Gott verheißen hat. Und er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Aber was ist der Zweck? Was ist der Zweck des Segens? Der zweite Punkt, der Zweck des Segens finden wir in Vers 3 und Vers 8. Übrigens, der ganze Psalm hat den Schwerpunkt der Segnung. Und das sieht man in der Eröffnung und das sieht man am Ende. Und die hebräische Stil ist so, wenn etwas eingeschlossen wird, das nennt man auch einen Briefumschlag, so wie ein Briefumschlag, man tut etwas hinein, die Enden sind jeweils, sprechen von der Gnade. Seht ihr am Ende, da heißt es in Vers 7b, es segne uns Gott, unser Gott. Vers 8, es segne uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Es geht, beginnt mit der Bitte und es um Gnade und es hört mit dieser Gnade auf. Aber was ist der Zweck des Segens? Vers 3. Seht ihr dort dieses kleine Wort, na, so klein ist es nicht, wie im Hebräischen ist es nur ein Lamed, ein einfacher Partikel, eine Partikel. Aber hier ist es damit. Damit leitet ein Zweck, einen Finalsatz ein. Damit. Ja, komm noch näher zu mir, damit du mich hören kannst. Ich meine nicht hier, hier könnt ihr mich gut hören. Aber wenn du mich nicht verstehst, du sitzt mir gegenüber, neig dich doch über den Tisch, damit du mich besser hörst. Der Zweck ist, warum neigst du dich über den Tisch? Damit du mich besser hören kannst. Hier bittet der Psalmist stellvertretend durch das Volk und sagt, warum bittet er um Gnade? Warum bittet er um diesen Segen? Warum soll Gott sich in seinem Angesicht zu ihnen wenden, damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Unter allen Heidenvölkern dein Heil. Und zum Ende nochmal wiederholt er dieses Gebet, es segne uns Gott, Vers 8, und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Man kann dort auch übersetzen, Gott segnet uns, dass alle Enden der Erde ihn fürchten sollen. Aber hier heißt es, der Zweck, erstens, alle sollen zur Erkenntnis kommen, auf Erden, alle, die auf Erden sind. Nun, das sind ganz offensichtlich nicht nur wer? Das sind nicht nur die Israeliten, das sind alle Nationen, das sind alle Völkerschaften. Sie sollen zur Erkenntnis kommen. Sie sollen erkennen, was? Deinen Weg steht dort. Gottes Weg. Nun, welcher Weg ist das? Was für ein Weg? Dann, zweitens sollen sie erkennen, was dein Heil ist unter den Heidenvölkern. Nun, die Heidenvölker waren alle anderen Völker nebst Israel. Alle Nationen außerhalb der Nation Israel waren die Heidenvölker, die Nationen, die Völkerschaften. Nun, sie sollten Erkenntnis erlangen. Und dafür müssen wir verstehen, dass Gott im Alten Testament in seinem Wort immer wieder davon spricht, den geraden Weg, den Weg Gottes zu gehen. Er fordert geradezu die Israeliten immer wieder dazu auf. Und da sagt er zum Beispiel in Jesaja 48, Vers 17, so spricht Jahwe, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Seht ihr, Gottes Weg wird beschrieben in der Schrift. Es ist nicht etwas Unbekanntes. Er ist offenbart in dem Wort Gottes, was der Weg Gottes ist, den Menschen gehen sollen. Nun, es geht offensichtlich um den Weg, der zum Heil führt. Und ich weiß, ihr seid alle gut im Neuen Testament unterrichtet und ihr denkt sofort an dieses Heil. Nun, hebräisch steht hier Jeshua. Nun, wer ist Jeshua? Das ist Jesus. Er ist unser Heil, das wissen wir. Wir sind schlau, wir sind schon unterrichtet worden. Und Jesus sagt auch, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Okay. Nun, hier sagt er, bitte segne uns dein Volk, damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Nun, wie sollte das geschehen? Nun, ihr müsst dazu verstehen, dass Gott das Volk Israel bestimmt hat, dass es als Segenskanal für die Nationen dienen sollte. Und das Volk sollte gewissermaßen als ein Priester fungieren. Sie sollten priesterlichen Dienst übernehmen. Und da wir, viele von euch auch mit uns, das Malachi-Buch durchgenommen haben, dort wird es deutlich, was wird von einem Priester erwartet. Erinnert ihr euch daran? Das könnt ihr, das weiß ich. Zumindest siehe, die ihr da wart. In Malachi Kapitel 2 heißt es, was der Dienst eines Priesters ist. Die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote Jahwes, der Herrscher. Nun, Israel sollte eine priesterliche Funktion sein. Sie sollten Licht sein in der Finsternis der Nationen. Sie sollten den Menschen davon erzählen, was der Heilige Israels von den Menschen erwartete. Und die Israeliten schnitten dabei nicht sehr gut ab. Sie waren eher zurückhaltend in dem, was sie taten. Es gibt ein paar wenige Hinweise davon, wie sie missionarisch aktiv waren. Wir erinnern uns an den Supermissionar Jona, der nicht mal los wollte, weil er ahnte, die werden bestimmt Buße tun und er liebte die Feinde Israels nicht. Und deshalb ging er nur widerwillig dorthin nach Assyrien, zu den Assyrern, nach Ninive. Und er predigte das Evangelium, er predigte Buße. Das Evangelium ist die frohe Botschaft. Und er predigte Buße und Ninive tat Buße in Sack und Asche. Und dieser wunderbare Missionar ärgerte sich. Das ist ein toller Missionar. Aber das nur als ein Beispiel. Wir sehen nicht sehr viele Beispiele davon, wie Israel nach außen wirkt. Sie wirken eher durch die Herrlichkeit des Reiches unter Salomo, als die König von Saba oder zu Salomo kam und einfach verwundert war über all die wunderbaren Dinge, die da geschahen. Aber Israel versagte in der Tat. Durch ihre Sünden wurden sie disqualifiziert dafür, einen priesterlichen Dienst auszuüben. Und so heißt es auch in Hosea, in dem Buch Hosea Kapitel 4 und Vers 6 heißt es, mein Volk geht zugrunde an Erkenntnis. Nun eben haben wir doch gelesen, segne uns, gib uns Gnade, lass dein Angesicht über uns leuchten, damit auf Erden dein Weg erkannt wird. Damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Nun, die Israeliten waren kein guter Wegweiser. Sie selbst hatten keine Erkenntnis. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Man hat es ihnen gesagt, man hat ihnen alle Dinge offenbart. Sie waren vertraut mit der Aussprache in Gottes, aber sie bauten sich selbst eine eigene Gerechtigkeit auf. Und darum sagt Jahwe, darum will ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Ja, die ganze Nation sollte nicht mehr Priester sein. Sie konnten nicht mehr Wegweiser sein für diese Nation. Nur ein kleiner Überrest. Und den sehen wir immer in der Geschichte des Volkes Israels. Es gibt immer einen Überrest. Und ich bin dafür überzeugt, dieser Psalmist gehörte zu diesem Überrest. Und so wie auch das Christentum, wenn wir über Christentum heute sprechen, muss man das ja definieren. Aber das Christentum ist, jeder Muslim denkt vielleicht, ja, wir sind in Deutschland, das ist ein christliches Abendland. Oh, das sind alles Christen. Nein, es sind nicht alle Christen. Leute in der Kirche nennen sich Christen. Aber sie haben nichts mit Christus zu tun. Sie lehren Christus nicht. Sie wissen nicht, wer Christus ist. Kirche macht was anderes heute. Und so gibt es auch nur einen Überrest, eine kleine Schar von Leuten. Und selbst in der Gemeinde, ich gehe auch nie davon aus, dass alle, die hier sitzen, Christen sind. Das glaube ich niemals. Deshalb verkündigen wir euch auch immer wieder das Evangelium von Jesus Christus, damit ihr zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und das ist der Weg, wie es zu Gott geht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Und ein Weg hat einen Anfang und ein Ende. Und er beginnt mit Jesus Christus und er endet mit Jesus Christus und er endet beim Vater. Dieser Weg, den wir beschreiten, ist ein Weg, der Gott gefallen muss. Und das ist das Anliegen, das der Psalmist hat. Er sagt, Herr, segne uns deshalb. Segne uns nicht aus eigennützigen Gründen. Segne mich nicht, damit ich ein gesundes Leben haben, dass mit allem meine Probleme weg sind. Wisst ihr, unsere Christenheit, selbst in Gemeinden heutzutage, geht es häufig nur darum, ich muss meine Probleme irgendwie loswerden. Wo ist der nächste Seelsorger? Ich muss meine Probleme loswerden. Das ist nicht unser Anliegen. Unser Anliegen ist, den Weg Gottes zu sehen, egal ob wir Probleme haben oder nicht. Wir halten an ihm fest, denn er ist unsere Stärke. Leben hier bittet er. Und der Zweck, die Absicht des Segens. Es gibt den Grund, den Sinn an, wofür der Segen erbeten wird. Und das ist einmal zu der Erkenntnis zu erlangen. Und Israel hatte diese Erkenntnis verworfen, obwohl sie den Weg sehr wohl kannten und in dieser Weg immer wieder offenbart wurde. Und auch das Heil war ihnen bekannt. Es wurde ihnen deutlich gesagt, der Prophet Jesaja, und ihr dürft gerne da aufschlagen, Jesaja Kapitel 11 spricht von der letzten Zeit des großen tausendjährigen Reiches des Millenniums, Jesaja Kapitel 11. Aber dort in Kapitel 12 macht er ein paar interessante Aussagen. Kapitel 12, Jesaja 12 und Vers 1, da heißt es, an jenem Tag wirst du sagen, und er spricht jetzt von den erlösten Israeliten, ich werde dich preisen, Jahwe, denn du warst gegen mich erzürnt, dein Zorn hat sich abgewendet und du hast mich getröstet. Nun, wir erinnern uns, das Volk Israel sollte gesegnet werden, aber dadurch, dass sie ungehorsam waren, wurde die Verheißung nicht aufgehoben. Die Verheißung, die an Abraham gegeben wurde, dadurch wurde nicht aufgehoben, dass das Gesetz gegeben wurde und das Gesetz gebrochen wurde. Die Verheißung wird erfüllt werden. Und so ist Israel auch heute, so schreibt Römer Kapitel 11, Paulus im Römer Kapitel 11, sind Feinde in Bezug auf das Evangelium, aber Geliebte um der Väter willen. Hier heißt es, Jahwe, du warst mit mir erzürnt, du hast mit mir gezürnt. Und wir wissen, Gott wird mit Israel nochmals ins Gericht gehen. Heute, das heute Israel, wie ihr es heute seht, ist ein verstocktes, ein blindes Volk, das unter die Zucht Gottes kommt. Und der Zorn Gottes wird über sie ausgegossen werden in der Drangsal Jakobs, die den Holocaust noch verblassen lässt. Aber jetzt, in Kapitel 12 hat sich der Zorn abgewendet und du hast mich getröstet. Israel ist das verheißene Volk Gottes und Gott kommt zu seinem Ziel mit diesem Volk. Vers 2, siehe, Gott ist mein Heil. Und wisst ihr, dieses Heil wird noch mehr spezifiziert. Ich will vertrauen und lasse mir nicht gerne grauen, denn ja, kurz vorm für Jahwe, Jahwe ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr sagt er, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und das Quellen des Heils, ihr Lieben, liegt in den verheißenden Messias, in dem der kommen soll. Die ganze Schrift weist darauf hin, dass jemand kommt, der das Heil bringt für alle Menschen, für alle, die an ihn glauben werden. Und wir haben schon über die Quellen des Lebens gesprochen, dass die Israeliten verlassen hatten. Erinnert ihr euch in der Predigt über die Freude? Sie hatten sich Zisternen ausgeschlagen und Ersatzfreude gesucht. Aber hier ist das die Quelle des Heils. Sie ist bei Gott, sie ist bei Jahwe allein. Und ihr werdet sagen zu jener Zeit, dankt Jahwe, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten. Erinnert daran, dass sein Name hocherhaben ist. Und dabei geht es nicht nur um den Namen Gottes, sondern um sein ganzes Wesen. Der Name steht immer nur für das ganze Wesen Gottes. Singt Jahwe, denn er hat Herrliches getan. Und das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Ihr Lieben, jemand, der durch diese schweren Zeiten ging, natürlich macht nicht jeder Israelit das individuell mit, aber am Ende der Zeit hat Gott einen Überrest von Israeliten, die am Ende der Drangsal alle, ausschließlich alle, die noch dann leben, werden zum Glauben kommen und werden Jahwe erkennen, werden seinen Sohn erkennen, werden den erkennen, den sie durchstochen haben. So berichtet uns der Prophet Zacharja. Nun, das ist der Zweck des Segens. Er bittet nicht eigennützig, gib mir jenes, gib mir das, sondern er sagt, Herr, gib mir diesen Segen, damit diese Erkenntnis auf der ganzen Welt und dein Heil auf der ganzen Welt bekannt wird. Und ihr Lieben, dieses Gebet wird und wurde bereits erfüllt. Denn du und ich, wir sitzen hier und wir wissen, wer das Heil bringt, unser Herr Jesus Christus. Der Segen des Heils sollte den Nationen bekannt werden. In Lukas Kapitel 2 treffen wir einen alten Mann im Tempel namens Simeon. Dort in Vers 29 sagt er, als er den Herrn Jesus Christus sieht, als die Eltern mit ihm kommen in den Tempel, sagt er, nun Herr, entlässt du deinen Knecht im Frieden. Er war ein älterer Mann, der Heilige Geist hat ihm versprochen, er würde das Heil Israels sehen, den Trost Israels. Und hier sagt er, du entlässt deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Seht ihr, das hat dieser alte Mann gewusst. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Wisst ihr, ja, ich weiß es auch, die Zeit geht voran. Wisst ihr, das Volk Israel versagte, aber nicht der Messias. Der Messias kam und wir gehen einmal noch kurz in das Buch Jesaja, in das zweite Knechtslied, dort in Jesaja 49. Da wird der Messias vorgestellt. Und wir kennen alle das letzte Knechtslied besonders gut, in Jesaja 52 und 53, aber hier ist das Knechtslied in Jesaja 49, das zweite. Und da heißt es in Vers 1, hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Jahwe hat mich von Mutterleib an berufen. Und hier spricht dieser Knecht, dieser leidende Knecht, wie wir ihn aus Jesaja 53 kennen. Hier spricht er. Und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Und das erinnert uns an die Wiederkunft unseres Herrn, wo ein scharfes Schwert aus seinem Mund kommt. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen, mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, bist Israel. Und Leute kommen hier oft durcheinander. Spricht er jetzt hier zu Israel? Nun, hier ist dieser Name Israel dem Messias gegeben worden. Er ist so sehr identifiziert, er sich mit seinem Volk, dass er sagt, dein Name ist Israel. Du bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Und durch das Volk wird er sich auch verherrlichen. Aber hier verherrlicht er sich durch den Knecht. Durch den Messias selbst, der sich so sehr mit seinem Volk Israel identifiziert, dass er dessen Namen als Ehrentitel trägt. Seht ihr, wer Israel anrührt, der rührt Gottes Augäpfel an. Und das ist ähnlich wie mit der Gemeinde. Der Herr Jesus Christus identifiziert sich heute genauso mit seiner Gemeinde. Und als Paulus die Gemeinde verfolgt, und auf der Straße nach Damaskus ist, um wieder Menschen in Gefangenschaft zu bringen oder zu töten sogar, da kommt der Herr und er spricht ihn an und sagt, was verfolgst du mich, Saulus? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Da identifiziert er sich mit seiner Gemeinde so sehr. Und das macht er hier mit Israel. Und er ist das Heil. Ich hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Doch steht mein Recht bei Jahwe und mein Lohn bei meinem Gott. Nun, das erste Kommen war von menschlicher Sicht her nicht sehr erfolgreich, aber der Herr wurde belohnt von seinem Vater. Und nun spricht Jahwe, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Israel wurde nicht gesammelt und doch wurde ich geehrt in den Augen Jahwes und mein Gott war meine Stärke. Und achtet auf Vers 6 in Jesaja 49 und Vers 6. Da heißt es, ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten. Also die Wiederherstellung der Stämme Jakobs, das ist zu wenig. Das ist zu gering. Und die Bewahrung aus Israel wiederherzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Seht ihr, und das sieht der Schreiber des Psalms. Er sagt, das muss bekannt werden. Die Wege Jahwes müssen bekannt werden. Sie müssen erkennen, dass der Knecht Gottes bestimmt ist, um uns zu erlösen und die Nation zu erlösen. Psalm 96, Vers 10 sagt unter den Heiden, Jahwe regiert als König, darum steht auch der Erdkreis fest und wankt. Er wird die Völker gerecht richten. Seht ihr, wenn ihr nochmal in den Text hineinschaut, dann stellt ihr fest, dort in Vers 4, es sollen dir danken, die Völker, oh Gott, alle Völker sollen dir danken, die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nation auf Erden führst. Selah. Drittens ist das Ziel des Segens. Das Ziel des Segens ist ein erwarteter, zukünftiger Zustand als Ergebnis von Handlungen, hier dem erwiesenen Segen und was darauf folgt. Wir lesen, ich habe es gerade gesagt, es sollen dir danken die Völker, oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Besser ist vermutlich, wie andere Übersetzungen, das Wort preisen zu nehmen. Preisen ist eine Wertschätzung und die, wenn man die Vorzüge einer Person begeistert hervorhebt, wenn man jemanden preist und sagt, Mann, du bist gut, du bist wunderbar. Diese Vorzüge einer Person hervorzuheben, und das ist die Vorzüge unseres Herrn hervorzuheben, ihn zu rühmen und zu loben, das geht am Ende her und auch das Danken. Danken und Preisen, das werdet ihr öfter in den Psalmen sehen, wird manchmal von einigen Übersetzungen so übersetzt, manchmal Danken, manchmal Preisen, aber sie sind sehr nah beieinander. Ihr werdet Gott Wertschätzung erweisen. Ihr werdet euch an Gott erfreuen. Seht ihr das? Vers 5. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen. Das ist eine Steigerung der Form. Wenn ihr nicht wisst, was Jauchzen ist, geht ins Fußballstadion. Da gibt es einen Torjubel. Und dann wisst ihr wieder, was Jauchzen ist. Das sollen wir als solche, die aus den Nationen, die erfahren haben, wo der Weg Gottes ist, welches der Weg Gottes ist und welches Gottes Heil ist. Und wenn wir das erfahren, wenn wir erfahren, dass wir gerettet sein können in Jesus Christus, dann soll uns diese Freude antreiben, auch anderen davon zu erzählen. Und ihr Lieben, wie schwer ist es denn? Es ist überhaupt nicht schwer. Wenn wir von etwas erfüllt sind, dann wollen wir das jemandem mitteilen. Bei unseren Kindern sehen wir das immer wieder. Die können nicht Dinge für sich selber behalten. Die entdecken irgendwas und sagen, schau mal Papa, ich habe das gefunden, ich habe das entdeckt. Und so sind wir auch, wenn wir von Freude erfüllt sind über unser Heil, dann jauchzen wir. Und jauchzen ist ein lautes Jubeln, ist sogar ein Schreien. Wir verleihen dem Ausdruck. Leben, manchmal frage ich mich, haben wir das Heil nicht richtig verstanden? Sinnen wir zu wenig darüber nach, was wir in Christus haben, unserem Heil? Und der kleinere, kürzere Westminster Katechismus, er fragt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort ist, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Erfreuen. Dadurch wird Gott geehrt. Das ist das Maximum an Ehre, was wir ihm bringen können, wenn wir uns an ihm freuen.
Wenn ich aber in den Gottesdienst komme und denke, mal sehen, was heute wieder für eine Predigt da ist.
Nein, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, heißt es im Psalm 100 und Vers 2. Gott hasst es, wenn wir nur aus Tradition kommen. Wenn wir nur kommen, weil andere sind ja auch da, andere erwarten das von mir. Ich sollte eigentlich auch dahin. Ja, mache ich wieder einen guten Eindruck. Nein, wir kommen hier, weil wir unserem Gott dienen. Dient ihm mit Freuden und kommt vor sein Angesicht. So heißt es da ganz genau. Das Dienen dürfen wir nicht vergessen. Dient Jahwe mit Freuden. Und das drückt der ganze Psalm 100 aus. Lest es mal durch zu Hause. Psalm 100 ist so wichtig. Aber genau das ist sein Anliegen. Das Anliegen dieses Psalmisten ist genau das. Ist nämlich, dass Gott geehrt wird. Und das Ganze, ihr Lieben, das nennt man Anbetung. Das Ganze nennt man Anbetung. Und hier wird erwiesener, also gegebener Segen zu einer globalen Anbetung führen. Und das wird es eines Tages geben. Wir kennen das Ende, weil Gott uns das Ende schon bekannt gemacht hat in seinem Wort. Die Heiden, diejenigen, die gottlosen sind, die werden vernichtet werden, die werden verurteilt werden. Und wir wissen, dass die Nationen gereinigt werden. Es gibt ein Gericht. Er wird sie, wie es hier heißt, er wird sie recht richten. Und er wird die Nationen auf Erden führen. Und das tut er. Er tut das jetzt schon. Und wir denken, ja, wo ist da die Führung? Weißt du nicht, dass die Ampel regiert? Oh, wisst ihr was? Gottes Führung ist so souverän, dass er durch seine Vorsehung alles gebraucht, was hier in dieser Welt geschieht. Und wenn du denkst, das geht nicht mit Trump oder mit Biden oder mit Harris, dann habt ihr ein Problem, weil ihr glaubt nicht an Gott. Gott kann das und macht das. Er bringt seine Pläne zum Ende. Und das wird er tun. Und das ist das Ziel des Segens, dass wir ihn dafür loben und preisen und voller Freude sind, dass wir das erkennen. Welche Ruhe haben wir dadurch? Wir können uns hinsetzen und freuen und Gott danken, ihn preisen und loben für seine wunderbaren Eigenschaften und das, was er tut.